Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön Niere. Aha-Momente und klare Antworten. Heute mit dem Thema Nierenschutz auf dem Teller. Essen bewegen, Leben mit einer chronischen Nierenerkrankung. Ich freue mich sehr dafür, heute Frau Dr. Katrin Peschel und Frau Dr. Cornelia Wojtek bei uns zu begrüßen. Dr. Peschel ist Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie in Leipzig und Frau Dr. Wojtek ist Fachärztin für Innere Medizin und Diabetologie in Wurzen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind und uns heute aufklären.
Hallo, wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen.
Ja, und ich auch. Es ist eine schöne Gelegenheit, sich darüber zu unterhalten.
Ich fange einfach mal ganz einfach an. Wie beeinflussen denn Ernährung und Lebensstil den Verlauf einer chronischen Nierenerkrankung, also CKD, wie man es ja auch in der Literatur so findet? Welche Faktoren sind aus Ihrer Sicht, Sie bringen ja zwei verschiedene Perspektiven mit, aus Ihrer Sicht besonders entscheidend?
Ja, ich als Nephrologin verwende viel Zeit damit, die Patienten mitzunehmen ins Boot. Es geht ja nicht darum, nur Tabletten zu schlucken. Hier ist auch wichtig, die Compliance zu zeigen, also die Mitarbeit. Aber das Schöne ist doch, dass man viel selber machen kann. Das allererste bei Lebensstil wäre, das Rauchen zu beenden, weil das natürlich ein Gift ist, was die Niere und der ganze Körper gar nicht mag. Und wir sollten uns fit halten und auf die Ernährung ganz allgemein achten. Und diese haben für den Verlauf einen großen Einfluss, weil sie auch Gifte mit wegnehmen, weil sie der Niere das Leben erleichtern und die kranke Niere stabilisieren können und sie länger stabil bleibt letztendlich.
Super spannend. Welche Rolle spielt dann eigentlich Bewegung im Management von dieser chronischen Nierenerkrankung und wie sollten Patientinnen und Patienten ihre körperliche Aktivität anpassen, um den Verlauf ja im besten Falle positiv beeinflussen?
Das ist ja das Schöne an dieser Erkrankung, was Frau Dr. Peschel gerade sagte, man kann sie beeinflussen. Und Bewegung ist natürlich für alles gut, aber in diesem Falle ganz besonders, weil wir können Blutdruck senken, wir können den Blutzucker senken, wir können damit auch die Insulinsensitivität, also die Empfindlichkeit für das Insulin bessern. Also man kann damit auch eventuell Insulin für sich selber einsparen und die Empfindlichkeit auch für das körperliche, körpereigene Insulin wird gebessert. Also Bewegung auf jeden Fall gut. Nun wird ja nicht jeder sofort ins Fitnessstudio rennen können und wollen. Das ist auch damit nicht gemeint. Deshalb sprechen wir auch hier nicht von Sport oder irgendwelchen Jogging-Sachen, sondern wir versuchen erstmal Erhalt von Muskelkraft und natürlich auch von Muskelmasse zu bekommen. Wir haben ja mit chronischen Erkrankungen häufig auch eine Muskelschwäche und diese Muskelschwäche ist durch eine regelmäßige Bewegung gut zu kompensieren. Und man sagt ja heute, man braucht eigentlich so einen Übergang zwischen Kraftsport, ohne dass jetzt hier wirklich das Fitnessstudio unbedingt gemeint ist, ja, und natürlich Ausdauersport. Und diese beiden Möglichkeiten heißen ja auch, dass man 2 bis 3 Mal in der Woche sich so weit belastet, dass man, ich sage mal, beim Sport zwar noch sich bewegen, atmen kann, aber es ist wichtig, dass man also sich nicht auspowert, sondern wirklich nur die Bewegung in seinen Alltag einbaut. Und das ist sehr, sehr individuell. Der eine kommt schon ins Schwitzen, wenn er eine Treppe hochgeht und der andere erst bei 3 oder 4. Das ist etwas, was dann individuell festgelegt werden muss, aber empfohlen wird 2 bis 3 Mal die Woche, sich wirklich kraftmäßig beziehungsweise ausdauermäßig zu betätigen.
Das heißt, das bringt ja auch ein wenig Erleichterung. Sie haben es gerade schon gesagt, eigentlich nicht so Kraftsport, sondern eher Bewegung. Das heißt, würden Sie auch pauschal empfehlen, was man jetzt auch gerade so gehört hat, diese 7000 Schritte am Tag, ist das ausreichende Bewegung?
Das ist natürlich ein sehr subjektiv auch gesagter Begriff, ob 7000 oder 10000 Schritte. Man muss es für sich hinbekommen. Wichtig ist, dass man schläft besser mit Sport hinterher. Es hat einen wirklich guten psychischen Effekt, weil man einfach zufriedener ist mit sich. Und diese Effekte sind viel wichtiger, ob man nun 6500 Schritte oder 11000 gemacht hat. Das würde ich gar nicht so, das ist so ein Trend, dass man das auf seiner Uhr hat oder auf seinem Handy oder so. Das ist alles gut und schön, aber für den Einzelnen spielt eine Rolle, dass er sich wohlfühlt dabei. Und dieses Wohlfühlen, da kommt Appetit beim Essen. Das muss man so sagen, das ist beim Sport ganz genauso.
Dann bleiben wir doch mal beim Essen, weil das hätte ich jetzt auch gefragt. Also keine Bewegung ohne Ernährung oder umgekehrt, man weiß es nicht. Gibt es auch spezielle Ernährungsempfehlungen, die Sie vielleicht unseren Zuhörern mitgeben können, wenn es um die chronische Nierenerkrankung geht? Also gibt es vielleicht auch etwas, diese Do's und Don'ts, ich glaube, danach wird immer ganz gerne gefragt, können Sie da schon so konkrete oder können Sie konkrete Tipps geben? Wie speziell können Sie werden bei dem Thema Ernährung?
Ja, genau. Das Spezielle an der Nierenerkrankung ist, dass es eben individuell ist. Wir müssen das immer in der Sprechstunde speziell anpassen. Aber es gibt allgemeine Tipps. Und die sollten vor allem pflanzenbasiert sein. Wenn man Fleisch isst, entwickelt sich sehr viel Säure im Blut, was die kranke Niere nicht mehr ausscheiden kann. Das macht dann den Knochen schlechter. Das erhöht das Kalium zum Beispiel. Das ist schlecht. Man sollte frisch kochen. Man sollte sich dafür Zeit nehmen. Und die direkte Nierendiät gibt es nicht, die ist individuell, da wird immer wieder geforscht, auch wie viel Eiweiß man am Tag nehmen soll. Es wird jetzt im Durchschnitt 0,8 Gramm pro Kilogramm gesagt. Hat man einen Eiweißverlust, muss das eben angepasst werden. Hier ist Individualität gefragt. Man kann sich nach der DASH-Diät erkundigen und da nachschauen. DASH, das ist eigentlich für die Hypertonie entwickelt. Diese enthält wenig Salz, Milchprodukte, viel Pflanzen und hat auch gezeigt, dass sie den Blutdruck senkt und scheint auch für die Nierenerkrankung gut zu sein. Wichtig ist auch, wenig stabilisierte Stoffe zu sich zu nehmen, also keine hochverarbeiteten konservierten Sachen, sondern frische, enthalten weniger Phosphat, was auch für den Knochen und für die Gesamtgesundheit gut ist. Darauf möchte ich nämlich nochmal hinweisen, wenn die Niere gesünder ist, ist auch der gesamte Körper gesünder und man lebt länger. Nierenerkrankung bedeutet im Grunde, wie einen Herzinfarkt gehabt zu haben. Es ist ein Risiko für den ganzen Körper und je gesünder ich meine Niere erhalte oder stabilisiere, je länger ist mein Leben und Überleben auch dann.
Das habe ich gerade auch herausgehört. Sie meinten ja, diese klassische Nierendiät oder bezüglich zur CKD-Ernährung gibt es nicht. Aber das heißt, mit diesen Empfehlungen, die Sie gerade also aufgesagt oder aufgelistet haben, geht es dem ganzen Körper gut. Das heißt, wenn man an die Niere denkt, wenn man an Vorsorge denkt bezüglich Ernährung, geht es dann dem Herzen und dem ganzen Kreislauf besser. Ich gucke auch in Ihre Richtung. Das ist ja das, was Sie als Diabetologin wahrscheinlich auch oft als Thema haben mit Ihren Patienten.
Ja, man kann es ja auch nicht so ganz trennen. Ja, es ist ja immer schwierig, wenn man jetzt so sagt, ich habe Niere, ich habe Gicht, ich habe Diabetes und dann sagt man, dafür brauche ich die Diät und dafür brauche ich das und dafür das. Das stimmt ja nicht. Das ist ja eine gesunde Ernährung, wie sie zum Beispiel diese DASH-Diät ist. Ja, wir wollen ja gar nicht, und wir sprechen nachher sicher auch nochmal drüber, so sehr von Diäten sprechen. Wir wollen ja mehr von Ernährung sprechen, weil das ist ja viel wichtiger. Irgendeine Ernährung, die empfohlen wird und als Diät verkauft wird, ist ja nicht das, was wir das Leben lang durchhalten können. Wir wollen ja etwas haben, was uns auf Dauer leicht fällt einzuhalten. Und das ist gesündere Ernährung. Und da kann man an vielen Stellschrauben drehen.
Bleiben wir mal bei Ihnen. Bleiben wir beim Thema Diabetes. Ist ja auch eine der häufigsten Begleiterkrankungen bei der chronischen Nierenerkrankung. Welche besonderen Herausforderungen gibt es denn bei der Behandlung von diesen, also Nierenpatienten oder Patienten mit der chronischen Nierenerkrankung und Diabetes? Wie häufig ist, dass es immer zusammen auftritt?
Sehr, sehr häufig. Deshalb achten wir natürlich auch wieder darauf. Wir wollen ja eigentlich die Ersten sein, die das entdecken, um dann rechtzeitig zum Nephrologen schicken zu können, weil wir brauchen ja nicht die Überweisung am Ende der Nierenfunktion, sondern wir brauchen die Überweisung so zeitig, dass noch viel für die Nieren getan werden kann. Und da ist natürlich eine nephrologische Mitbehandlung etwas sehr, sehr Wertvolles. Deshalb soll auch der Patient nicht traurig sein, wenn er zum Diabetologen und dann auch noch zum Nephrologen und vielleicht sogar noch zum Kardiologen muss. Aber hier gibt es diese Gemengelage, die sehr, sehr gut ist, wenn man sich da in einem guten Netzwerk bewegt. Wichtig für uns Diabetologen ist natürlich, dass wir sehr auf die Medikamente auch achten, weil viele unserer Antidiabetika, also die Medikamente, die wir für die Blutzuckersenkung geben, über die Niere ausgeschieden werden. Deshalb müssen wir vielfach anpassen, müssen wir schauen, wie ist die Nierenfunktion jetzt aktuell, welche Reduktion müssen wir machen und wir müssen eben auch den Patienten, und das ist eigentlich hier auch mein Appell an Sie als Hörer, müssen wir auch, ich sag mal, motivieren, auch Blutzucker-Selbstmessungen zu machen. Weil dieser HbA1c-Wert, den wir ja so als 6-Wochen-Wert über die Diabetes-Einstellung betrachten, kommt häufig bei einer niedrigen Nierenfunktion nicht mehr zum Tragen. Der ist also nicht mehr genau. Und deshalb brauchen wir Tagesprofile. Natürlich ist das heute, wenn man so einen Sensor hat, ganz einfach. Da ist es nicht so kompliziert. Aber wenn man einen Blutzucker Selbstmessgerät hat, wo man sich eben wirklich noch in die Fingerkuppe stechen muss, dann ist dann wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir solche Tagesprofile haben. Also vor dem Essen messen, 2 Stunden nach dem Messen. Das ist so, im Deutschen hat man 3 Mahlzeiten. Das wären dann so ungefähr 6 Messungen. Und diese sind sehr, sehr aussagekräftig für uns, dass wir sagen, ist jetzt der Zucker gut eingestellt. Für uns ist es natürlich auch genauso wichtig zu sagen, nicht nur der Zucker ist gut, sondern der Blutdruck ist gut. Und da ergänzen wir uns wieder sehr, sehr gut mit dem Nephrologen, dass wir sagen, wir brauchen eine gute medikamentöse Therapie für den Zucker, für die Niere und für den Blutdruck. Und das ergänzt sich eben. Und da gibt es eben Medikamente, die sind für alles 3 gut. Und das ist ja das sehr Schöne dann.
Das heißt, stellvertretend für Ihre Kolleginnen und Kollegen haben Sie ja als Fachgruppen oder als Fachgruppe sehr viel miteinander zu tun. Wie kann ich mir denn die Kommunikation vorstellen? Also Diabetologe und Nephrologe bzw. Nephrologin und Diabetologin. Also wann entscheidet sich, oh, lieber Patient, liebe Patientin, jetzt müssten Sie zur nächsten Stelle, zur nächsten Position. Wie läuft das ab? Das kriegt ja der Patient manchmal gar nicht so mit. Er weiß dann, dass er dann noch zur Nephrologin muss. Aber wie halten Sie sich dann auch im Hintergrund informiert als Kolleginnen?
Ja, also die häufigste Ursache, an die Dialyse zu kommen, ist der Diabetes. Es sind 30-50% der Dialysepatienten Diabetiker. Insofern kommt der Nephrologe nicht am Diabetes vorbei. Und Frau Dr. Wojtek deutet es schon an, wir haben jetzt auch, ich nenne die immer Zaubermedikamente, die tatsächlich für den Diabetes gut sind, eigentlich als Diabetesmedikament entwickelt wurden. Und die unter anderem auch das Kalium senken, aber uns die Nieren retten, kann die Dialyse über viele Jahre hinaus zögern. Und insofern hängen wir schon von der Therapie her zusammen und der Kardiologe auch mit drauf. Es ist im Grunde eine gemeinsame Therapie, so steht es auch in den Leitlinien. Und da gehört auch der Hausarzt dazu, der schon mal den Patienten herausfiltern muss, der auch im Urin misst, ist die Niere denn auch schon in dem ersten Stadium geschädigt? Hat sie vielleicht Eiweiß im Urin? Das kleinste Eiweiß, das Albumin. Hier sollte der Hausarzt auch mit den Medikamenten schon beginnen, mit der Blutdruckeinstellung, mit bestimmten Medikamenten, die Niere schützen. Und dann der Hausarzt steuert das letztendlich, schickt zum Diabetologen und zum Nephrologen. Und jeweils, wenn der andere Facharzt nicht weiterkommt, schickt er auch weiter. Also wenn ich sehe, der Blutzucker ist überhaupt nicht gut eingestellt, hier muss vielleicht Insulin mit dazu, dann würde ich den Diabetologen mit einbeziehen und andersrum auch. Die Diabetologen monitoren die Nierenfunktion, diese Filtrationsrate und auch das Eiweiß im Urin. Also die erste Spur einer Nierenschädigung ist das Eiweiß, das Albumin im Urin, und da geht der Alarm los. Hier muss gehandelt werden. Und das ist jetzt Standard, das steht sogar schon in Leitlinien. Und hier gehören wir einfach als Team alle zusammen und wir haben verschiedene Wege, zueinander zu kommen. Mhm.
Das ist ja eben das Schöne, wenn wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben und wenn wir jetzt ganz modern politisch denken, diese hausarztzentrierte Versorgung, da ist der Hausarzt eigentlich die erste Anlaufstelle und sollte eben auch genauso schon mit dem Überweisungsschein Ihnen den Weg weisen. Und da denke ich, kommen wir uns auch alle nicht ins Gehege oder arbeiten gegeneinander, sondern zum Beispiel hier im Leipziger Gesundheitsnetz arbeiten wir sehr gut miteinander. Wir haben viele, viele Fachzeitschriften, wir haben viele Kongresse, wir haben viele Fortbildungsveranstaltungen, die wir teilweise selber halten oder aber auch gerne zuhören bei anderen, sodass wir also auch sagen können, wir sind, glaube ich, in diesem Gremium auch auf dem neuesten Stand und dem neuesten Wissen. Und für Sie jetzt, das, was Frau Dr. Peschel jetzt gerade sagt, ist es eigentlich wichtig, dass auch der Patient mal einfach sagt, haben Sie schon mal meinen Urin kontrolliert? Haben Sie schon mal nach Albumin im Urin geguckt? Wir haben ja im Diabetesbereich diesen blauen Pass von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Da stehen ja immer alle Werte drin. Aber wenn man den nicht hat und einfach auch den Hausarzt vielleicht erstmal fragt, ist das eigentlich eine ganz einfache Untersuchung, wo man selber als Patient schon viel, viel für sich auch tun kann.
Frau Dr. Peschel, Sie haben gerade schon vom Kalium gesprochen. Also ich glaube, ein erhöhter Kaliumwert ist auch ein häufiges Problem bei Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung. Welche Risikofaktoren führen denn zu einer Hyperkalämie, wie es so in der Fachliteratur heißt? Und wie kann man sie eventuell auch durch Ernährung oder Lebensstil vielleicht besser in Schach halten?
Ja, die Nierenfunktionseinschränkung läuft langsam voran. Vieles schmerzt nicht und ist trotzdem sehr gefährlich. Und der gefährlichste Aspekt ist davon das Kalium. Die Niere ist dafür verantwortlich, dieses auszuscheiden. Wird sie kränker, kann sie das nicht mehr so gut. Kalium brauchen wir für den Rhythmus im Herzen. Und ist das Kalium zu hoch, kann das Herz einfach auch stehen bleiben. Und man merkt das nur wenig, wenn die Muskeln vielleicht auch schwach werden. Also man kann schlecht laufen, aber das schiebt man dann aufs Alter, das können verschiedene Sachen sein. So, also die eingeschränkte Nierenfunktion ist ein Punkt und dann muss der Kardiologe bei Herzschwäche, die oft assoziiert ist, gemeinsam auftritt, Medikamente geben, die das Herz stärken, aber auch den Blutdruck senken, zum Beispiel das Eiweiß im Urin senken, die sogenannte Renin-Aldosteron-Blockade, RAS-Hämmer, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Und diese sind sehr gut zur Stärkung des Herzens, fördern das Überleben des Menschen und auch der Nieren, aber sie bremsen die Kaliumausscheidung. Und das muss dann immer kontrolliert werden. Also nur die Filtrationsrate zu messen, reicht nicht. Unter dem Medikament geht das Eiweiß zurück im Urin. Das ist sehr schön. Aber wenn das Kalium zu hoch geht, kann man schwere Rhythmusstörungen bis, wie gesagt, zum Herzstillstand kommen. Kalium steckt in dem, was wir empfehlen, den frischen Gemüsesorten. Und hier muss man also aufpassen. Jeder kennt sicher die Banane. Aber es sind auch viele Südfrüchte noch, es ist zum Beispiel die Kiwi auch, es sind auch die Kokosflocken und das Gute ist allerdings, dass Kalium auswaschbar ist. Das heißt, Kartoffeln haben auch sehr viel Kalium. Ich kann das einfach einen Tag vorher einweichen in Wasser und beim Aufkochen kurz aufkochen und dann weggießen. Das heißt, ich löse einfach das Kalium aus den Kartoffeln heraus und das ist sehr praktisch. Noch besser ist, wenn man sie vorher schält, dann kommt das Wasser noch besser an das Innere des, der Kartoffel heran. Ne? Und jetzt ist es so, früher haben wir gesagt, ach, essen Sie am besten gar kein Gemüse mehr, das, dann haben Sie kein Kalium dabei. Und das hat sich jetzt geändert. Wir wollen, dass Sie gerne frisches Obst essen. Man kann aber die Banane weglassen, aber dafür einen Apfel essen oder Birne, also einheimisches Obst ist nicht das Problem. Dann kommt das auf die Menge an. Also eine Handvoll ist kein Problem. Jetzt kann man aber sagen, eine Männerhandvoll. Aber es geht darum, dass Sie eben nicht den ganzen Erdbeerkorb essen, sondern ein Schälchen, das dann genießen. Und hier macht sozusagen die Menge das Gift. Salate sind gar kein Problem. Also alles, was so ein bisschen frisch ist. Und man kann das auch so machen, gefrostetes kaufen im Winter und dann das Frostwasser, das Aufgetaute, dann weggießen. Und dann haben Sie das auch herausgelöst. Also das Kalium lässt sich gut regulieren. Man muss ein bisschen nachdenken, frisch kochen und dann können Sie aber trotzdem eine basische Ernährung haben. Das ist uns sehr wichtig, weil diese dann auch das Kalium im Blut senkt.
Was heißt das jetzt genau für Patienten? Das heißt, es muss auf Kalium geachtet werden, es muss wahrscheinlich, das habe ich so ein bisschen rausgehört, auch auf das Salz geachtet werden. Da komme ich jetzt mal mit so einem Mythos um die Ecke. Reicht dann nicht einfach viel trinken, um das auszuspülen?
Ja, das wäre schön, wenn es die Niere könnte. Das haben wir früher gesagt, trinken Sie viel, 2,5-3 Liter. Jetzt sprechen wir aber von komplexen Patienten. Sie haben ja nicht bloß eine Niere, Sie haben auch ein Herz und Sie haben ein Gefäßsystem, die vielleicht nicht ganz jugendlich oder auch Vorschäden haben. Und das Herz könnte 3 Liter überhaupt nicht mehr pumpen. Das würde sich in Ihre Lunge ansetzen und Sie würden Luftnot bekommen. Das heißt, wir sprechen jetzt von 1,5 Litern Trinkmenge, was für die Niere ausreicht. wenn Sie Durchfall oder Fieber haben, dann würden Sie mehr benötigen oder wenn Sie Marathon laufen. Also auch hier müssen wir individuell achten. Und Wasser ist die eine Geschichte und die andere ist das Salz. Wenn Sie dicke Beine haben, dann sind Sie vor allem mit Salz überladen. Und das bindet dann zwar Wasser, aber drückt auch auf das Herz und kann auch den Blutdruck letztendlich erhöhen. Also die salzarme Kost ist für alle, für uns alle wichtig. Wir essen alle zu viel Salz, machen damit auch unser Mikrobiom im Darm kaputt und es ist ungünstig. Und wer eine kranke Niere hat, die kann das nicht regulieren. Ein Gesunder kann das Salz ausscheiden, eine kranke Niere nicht. Deshalb ist beim Wasser zu trennen, da 1,5 Liter und beim Salz eine ganz niedrige Dosis. Und da sind wir wieder bei frisch gekochten. Wenn Sie Konserven, sind die immer mit irgendwas stabilisiert, in der Regel mit Salz, sondern würzen statt salzen ist der Spruch hier.
Frau Dr. Wojtek, wie können dann Ärzte und Diätassistenten, weil Sie haben vorhin auch gesagt, lassen Sie uns nicht über Diät sprechen, sondern über Ernährung sprechen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Wie können diese beiden Berufsgruppen dann gemeinsam daran arbeiten, ja, ich sage jetzt mal realistische, aber auch umsetzbare Ernährungspläne für Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung zu entwickeln, die vielleicht auch gleichzeitig den Diabetes mit berücksichtigen?
Da schimpfe ich gleich über den Begriff Diätassistentin. Natürlich ist das ein Fachbegriff, das ist vollkommen richtig. Aber Ernährungsberaterin würde mir da viel besser gefallen als Begriff. Wir haben ja auch Diabetesberaterinnen in unseren Praxen oder Diabetesassistentinnen. Also die kennen sich auch sehr gut damit aus. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, individuell vorzugehen. Sie werden sich auch im höheren Alter nicht an irgendetwas gewöhnen wollen, was Ihnen noch nie geschmeckt hat. Und das sollen Sie dann auch in der Krankheit natürlich nicht. Wichtig ist daraus, das rauszufiltern, was für Sie gut ist, was für Sie aber auch schmackhaft ist. Und wir sprechen von Ernährungsumstellung, Lebensstilumstellung, aber nicht von Diäten. Weil bei chronischen Erkrankungen haben wir einmal die Diabetesernährung, die Herzinsuffizienzernährung, die Blutdruckernährung und natürlich auch die chronische Nierenerkrankungsernährung. Ja, also deshalb, das muss zusammenpassen. Und deshalb gibt es eben auch von den Krankenkassen finanziert Ernährungsberatung, Diabetes-Schulungen. Und wir sind in diesem Land in einem wirklich sehr guten Zustand, dass das die Krankenkassen tragen. Das ist nicht in vielen Ländern der Fall, sondern wir haben in diesem Disease Management Programm, also chronische Erkrankungen, haben wir eben zum Beispiel beim Diabetes oder beim Hochdruck immer Kapitel dabei, wo es um Ernährung geht, wo also wirklich sehr gut beschrieben werden kann, was zu empfehlen ist. Und dann geht es immer daran, individuell das auszuarbeiten. Und da muss man immer schauen, wo ist Ihr Zielwert? In welchem Stadium der Nierenerkrankung sind Sie? Wenn Sie eben schon ein sehr hohes Stadium haben, das heißt, wo die Niere sehr schlecht noch funktioniert, haben Sie eine andere Ernährung, als wenn Sie in einem Anfangsstadium sind und eigentlich nur die Gefäßsklerose, also die Verkalkung der Gefäße verhindern wollen. Deshalb braucht man hier wirklich sehr, sehr gezielte und von Ihnen bitte nachgefragte Ernährungsberatung.
Das klingt jetzt viel leichter, als es tatsächlich ist. Was ist denn Ihre Message an die Patienten? Also wie können denn Patienten oder Betroffene motiviert werden, ihre Ernährung und auch ihre Bewegung dann nachhaltig anzupassen? Weil es gibt ganz viele Empfehlungen, auch konkrete Empfehlungen, wie Sie gerade gesagt haben, dass jetzt so den Schalter von 0 auf 100 gleich umzudrehen, ist wahrscheinlich auch sehr schwierig. Dort begleiten Sie wahrscheinlich Ihre Patienten noch über einen langen Weg. Was sagen Sie Ihrem Patienten, damit das kein ungesunder Druck wird?
Ja, Frau Dr. Wojtek hat es ja schon angedeutet, wir sprechen nicht von Diät, sondern von Kost. Und irgendeine Kost hatten die ja immer schon. Und man sieht es ihnen ja auch zum Teil an. Und wenn wir dann die Patienten mitnehmen wollen, sie können viel tun. Schauen Sie, wenn Sie einmal sich bewegen und dann auch gesünder essen, werden Sie etwas leichter werden, Ihre Knie werden nicht mehr so schmerzen. Und hier wäre die Familie mit einzubeziehen. Also ich habe es gern, wenn dann die Ehepartner oder Frauen dabei sind oder auch gerne Geschwister, jedenfalls die betreuende Person, die am engsten zusammenhängt, die vielleicht auch kochen zusammen. Die Frauen sind dann immer sehr engagiert. Was kann ich denn für meinen Mann kochen? kochen. Mhm. Und das ist wunderbar, wenn man dann Wege sucht, wie man zum Beispiel salzarm, phosphatarm, frisch kocht. So schlecht ist es sehr oft gar nicht. Die Frauen kochen eigentlich schon gerne oder auch die Männer sind zu Hause, da kocht, das ist dann zu erfragen. Also ich würde immer Ressourcen, die schon da sind, dann fördern und vielleicht sind sie schon im Sportverein. Vieles durch Corona eingeschlafen. Ja, früher war ich zum Reha-Sport und sage ich, dann können sie doch wieder gehen, dann wieder das Rezept verschreiben. Also sozusagen den Patienten dort abholen, wo er gerade steht. Es gibt Selbsthilfegruppen, wenn einer alleinstehend ist und man sagt, hier können sie sich austauschen, die können sie anrufen, die waren auch schon dort. Also es ist sehr wichtig, den Patienten dort abzuholen, wie er sich gerade fühlt. Viele sind ja auch scheinbar abwehrend. Das ist aber oft die Angst, die sie haben. Was kommt jetzt auf mich zu? Was soll ich jetzt alles ändern? Das kann ich gar nicht. Derjenige ist überfordert, vielleicht auch kognitiv oder auch vom Typ her. Ja. Also da braucht es viel Zeit, gemeinsam zu reden und ihm zu zeigen, dass man ihm jetzt nichts Böses will mit unseren Forderungen, ne, sondern ihm die Chance gibt, hier selber mitzuarbeiten und Selbstwirksamkeit. Und auch, dass er wieder in den Arbeitsprozess reinkommt, dann ist er wieder, fühlt er sich wieder derjenige, der er mal war oder wenn er in den Garten geht und all das für ihn individuell anpassen. Und dann fühlt er sich auch besser und macht auch mit und das ist natürlich ganz wichtig.
Also sich darauf konzentrieren, was es schon gibt, die Stärken richtig nutzen und nicht nur in so Verbotslisten zu sprechen, weil das kann ich mir vorstellen, das mag ja keiner, das mögen wir ja selbst auch nicht.
Dafür haben wir übrigens wir beide eine Liste entwickelt, wie kaliumgesunde Ernährung geht und wir haben weggelassen, weil sie alles nicht essen dürfen, sondern was dürfen sie am Tag, was dürfen sie einmal die Woche essen, ne? Denn nicht essen, das ist wie nicht ans lila Telefon denken, ne? Wie soll das gehen, sondern dass, also sie können gesund essen und das hält auch Leib und Seele zusammen. Also Essen ist ganz wichtig. Wir wollen auf keinen Fall eine Unterernährung haben. Das würde auch mehr Entzündung, mehr Krankheit vom Herz-Kreislauf-System bedeuten. Essen Sie, was schmeckt und noch mehr in die gesunde Richtung, als Sie es vielleicht bisher immer getan haben, aufgrund von Stress oder Unbedachtheit.
Ja. Frau Dr. Wojtek, was geben Sie denn an praktischen Empfehlungen Ihren Patienten mit, wie vielleicht die Lebensqualität vielleicht nicht nur verbessert, sondern vielleicht auch erhalten werden kann, um vielleicht das Fortschreiten dieser zwei großen Erkrankungen, also Niereninsuffizienz und vielleicht auch Diabetes, zu verhindern?
Also an allen Stellschrauben, die möglich sind, drehen. Das ist eigentlich das Wesentliche und überall ein wenig. Wir haben mit dem Rauchen angefangen. Wir hören mit dem Rauchen auf, bitte auf. Das ist also ganz wesentlich. Genügend Schlaf spielt auch eine Rolle. 7 bis 8 Stunden sollte man schlafen. Ob es dann mittags ist oder eben, wenn man nicht berufstätig ist, dann wirklich den Nachtschlaf einhalten. Das gehört auch alles dazu, die Tabletten regelmäßig zu nehmen und wenn man Vorbehalte hat, das zu besprechen. Nicht einfach wegzulassen, sondern zu besprechen. Es ist hochwertiges Medikamentengabe oder eine hochwertige Medikamentengabe ist also etwas, was manchmal wirklich schade im Schrank verkommt und wir drehen uns um eine halbe Tablette mehr oder eine halbe Tablette weniger, die wir Ihnen empfehlen und dabei nehmen Sie die ganze schon gar nicht. Ja, also dieses Miteinandersein und eben auch mal sagen, nein, ich habe sie vergessen oder ich habe sie weggelassen, weil dann kann man Lösungen finden und diese Lösungen eben gemeinsam finden. Von der Ernährung her, alles das, was jetzt zum Beispiel eben auch im Moment im Garten wächst, also Äpfel und Beeren und Gurke und Zucchini, ja, grüne Bohnen, das ist alles etwas, was man gut essen kann, ja, und wo man gar nicht jetzt irgendwelche teuren Sachen sich kaufen muss, auch sich nichts irgendwie als Zusatznahrung aufschwatzen lassen, sondern erst mal schauen, was kann ich mit dem, was ich habe, vielleicht sogar selber im Garten habe, was kann ich damit mir Gutes tun und mich daran auch freuen. Das ist also etwas sehr Wesentlich ist, dass man sich auch über Ernährung ist ja Lebensqualität, auch über diese Lebensqualität austauscht und eben daran auch freut, dass wir sie haben. Und natürlich wollen wir komplexe Kohlenhydrate, wenn wir immer das so sagen, ein bisschen mehr meiden. Das heißt also Industriezucker oder Süßgetränke, da kann man aber auch sich gute Lösungen schaffen, indem man ein bisschen Zitronensaft in ein Wasser tut oder so, wenn man nun wirklich an stilles Wasser oder so gar nicht rankommt. Also immer Lösungen suchen, nicht schauen, das darf ich nicht. Das darf ich nicht, bringt einen sofort in die Defensive und man hat auch das Krankheitsgefühl viel mehr, sondern schauen, was kann ich und was darf ich. Und das ist, glaube ich, unsere Botschaft heute auch, dass wir sagen müssen, wir wollen Ihre Lebensqualität erhalten, möglichst lange Ihre Gesundheit erhalten. Daran arbeiten wir. Und dieses Credo, das nehmen Sie uns bitte auch ab, dass wir das auch immer wollen und dass Sie uns da vielleicht sogar unterstützen, weil es eigentlich ja um Ihre Gesundheit geht.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Also wir konzentrieren uns darauf, was geht und was man kann und nicht, was nicht erlaubt ist. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Peschel und Frau Dr. Wojtek, für Ihre wertvolle Zeit und Ihr Fachwissen und die Einblicke in das Thema, ja, Nierenschutz auf dem Teller. Wir haben heute sehr viel gelernt. Es wurde super konkret. Das finde ich richtig, richtig gut. Und so soll es sein. Und wenn du keine Folge von Ganz schön Niere verpassen willst, abonniere diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.